Deutschlandfunk Interview.
Heute Morgen können wir mit einigem Abstand auf den europäischen Gipfel zurückschauen. Am Ende hat man sich ja nach 90 Stunden mit harten Verhandlungen geeinigt. Und die Reaktionen schwanken. Auf der einen Seite heißt es in den Kommentaren der Kolleginnen und Kollegen knapp an der Blamage vorbei. Andere sagen revolutionär. Und vor allen Dingen fragen wir natürlich, was heißt das für die Zukunft? Da ist noch einiges zu verhandeln. Wir wollen das mit einem besprechen, der oft dabei gewesen ist, der große Erfahrung auch im Europäischen Parlament hat, jetzt bei uns am Telefon, Elmar Brok. Guten Morgen, Herr Brok.
Guten Morgen, Herr Zeile.
Herr Brok, Blamage oder revolutionär? Schauen wir kurz zurück.
Ich glaube, es ist beides nicht. Ich finde, es ist ein großartiges Ergebnis, wenn man den Ausgangspunkt sieht. Es ist immer die Frage, Glas halb leer, halb voll. Natürlich kann man sich mehr vorstellen. Natürlich hat diese Vereinbarung Schwächen an verschiedenen Stellen. Aber wenn mir jemand vor 2, 3 Jahren erklärt hätte, dass man erst ein Nothilfeprogramm mit 540 Milliarden Euro bei Corona macht, jetzt dieses 750 Milliarden Euro Paket, dann hätte ich das nicht für möglich gehalten. Und es wird in der Diskussion ja immer vergessen, dies macht man im Augenblick einer Pandemie, um einer Pandemie zu begegnen. Das wird ja in der technischen Erörterung letztlich wieder versteckt in den öffentlichen Diskussionen. Und das muss deutlich gemacht werden, mit diesem Paket kann Europa aus der Krise herauskommen und dramatischen ökonomischen und sozialen Schaden vermeiden.
Jetzt kommen wir auf das, was natürlich häufig kritisch angemerkt wird, gerade so in der Schlussrunde, die dann etwas schwierig waren, wo es geholpert hat. Da heißt es, es sind da manche Zukunftsinvestitionsprogramme weggestrichen. Bei Digitalisierung hat man abgespeckt, dafür die Landwirtschaft bleibt. Das sind die Mängel, von denen Sie gerade auch gesprochen haben?
Ja, ich hätte mir noch mehr vorstellen können bei den Zukunftsprojekten. Das macht ja Sinn für zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Das Leben ist, wie es ist. Besitzstände sind da und diejenigen, die sich ja als die sparsamen Vier dargestellt haben, sind ja letztlich die wenigsten zukunftsträchtigsten gewesen. Denn die haben ja veranlasst, dass damit sie ihre Rabatte höher bekommen, die sie bei dem Haushalt bis 2027 haben sollen, dass die Zukunftsbereiche gestrichen worden sind. Nicht, sie sind gestrichen worden. Das ist schon von mir wieder eine falsche Formulierung. Nicht so stark gestiegen sind, wie das wünschenswert wäre. Das ist ja auch schon eine sprachliche Frage. Es ist nicht, das Digitale ist nicht weggestrichen worden. Es ist nicht ganz so hoch gekommen, wie es wünschenswert gewesen wäre. Ich glaube, so kommt man auch zu einer fairen Beurteilung.
Wenn wir jetzt fragen, und da frage ich ja Sie ganz besonders gerne, weil Sie das oft mitverhandelt haben in Tagen und Nächten, was kann das Parlament erreichen? Denn eigentlich formal kann das Parlament nur Ja oder Nein sagen. Und jeder weiß, naja, Nein werden Sie schon nicht sagen, weil dann gibt es keinen Haushalt und dann hätten wir wieder einen Gipfel und dann wäre das so ein Ping-Pong-Spiel. Also was kann das Parlament noch versuchen?
Nur das Parlament kann schon Einzelbereiche verhandeln. Das Parlament ist das gleichberechtigte Haushaltsmacht in dieser Frage. Wir haben ja ein Zweikammersystem, wie zwischen Bundestag und Bundesrat, zwischen Rat und Parlament. Die Entscheidungen des Europäischen Rates sind nicht verbindlich. Die müssen erst in Gesetzgebungstexte durch die Kommission gegossen werden. Und dann werden der Ministerrat unter deutscher Führung dann und das Europäische Parlament miteinander darüber verhandeln. Und dann hoffe ich, dass da noch Spielräume vorhanden sind, die beispielsweise im digitalen Bereich, im Erasmus-Programm, im Klimabereich noch zu Nachbesserungen führen, um auf diese Art und Weise die Dinge doch da noch ein Stückchen weiter wieder voranzubringen. Und hier hat man offensichtlich nach der Rede von Ursula von der Leyen auch die Kommission an seiner Seite. Und der zweite Punkt ist, man muss auf die Regeln achten. Auch das ist immer schwierig. Aber man muss darauf achten, wie sind die Vergabekriterien? Für welche Zwecke wird es gegeben? Dass das auch nachher prüfbar ist durch die Haushaltskontrolle des Europäischen Parlaments. Ist das wirklich für zukunftsträchtige Klimafragen oder Digitalfragen ausgegeben? Dieses Geld darf nicht, und dafür wird auch wohl Vorsorge getragen, wie bei unserem Länderfinanzausgleich einfach als Budgethilfe gegeben werden. Es muss immer projektbezogen sein, konditioniert sein. Und zwar nicht nur der Haushalt, sondern nach großer Möglichkeit auch die der Recovery-Plan einschließlich der Zuschüsse, die dort gegeben werden.
Wie kriegt man die Gratwanderung hin, dass man auf der einen Seite das wirklich sicherstellt, dass das Geld dahin fließt, wo es auch hin soll, auf der anderen Seite, dass nicht der Eindruck erweckt wird, wie das gelegentlich bei der Griechenlandrettung war, dass da die Troika einmarschiert und dass die lokalen Regierungen und Autoritäten nichts mehr zu sagen haben? Oder sehen Sie das Problem nicht?
Ist immer ein Problem, in einem föderalen System die Verwendung von Mitteln zu nutzen. Das haben wir ja in einem gewissen Umfang, wie uns der Bundesrechnungshof jedes Jahr aufzeigt, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Hier muss das Parlament sehr stark mit seiner Haushaltskontrolle, die stärker ist als die Haushaltskontrollmöglichkeiten des Deutschen Bundestags beispielsweise, tätig werden. Aber hier muss auch der Europäische Rechnungshof gestärkt werden. Ich habe seit langem gefordert, dass das Europäische Rechnungshof Durchgriff haben muss auf die nationalen Rechnungshöfe und die zu Untersuchungen verpflichten muss, um auf diese Art und Weise Betrugsverfahren wegzunehmen. Sowas wie der Babiš, der besser in Tschechien macht, zu seinem eigenen Nutzen oder andere, darf einfach nicht passieren. Das sind nicht riesige Mengen im Vergleich zum Ganzen, aber zerstört die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass hier das Parlament eine besondere Aufgabe hat, diese Kontrollfrage sehr viel stärker in den Vordergrund zu rücken.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Grundprinzip der jetzigen Regularien. Das Einstimmigkeitsprinzip, was bei diesem Gipfel zu Problemen geführt hat, zum Beispiel bei der Rechtsstaatlichkeit, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich will das jetzt gar nicht inhaltlich aufzäumen, ich will über das Prinzip reden. Ist das, erstens, müsste man dieses Prinzip ändern?
Man muss es ändern. Man wird es an bestimmten Kernpunkten nicht ändern können, aber das Einstimmigkeitsprinzip ist immer das Erpressungsprinzip. Dadurch wird schlechter und teurer. Und ich glaube, dass diese Verhandlungen haben es wieder gezeigt. Wir wissen doch heute, dass Österreich und Niederlande nicht für bessere Programme gekämpft haben, sondern dafür, dass sie weniger bezahlen müssen, über alle Regeln hinaus. Die wollten sich nicht beteiligen an den zusätzlichen Kosten, die kommen durch den britischen Austritt. Das ist doch der wahre Grund dahinter. Und deswegen muss dieses Einstimmigkeitsprinzip zurückgedrängt werden. Wir werden das in anderen Bereichen haben, wie der Außenpolitik, wo es so nicht weitergeht. In der Frage, wenn wir jetzt über die neuen Steuerprogramme kommen müssen, die mit den eigenen Eigenmitteln der Europäischen Union, wie etwa die digitale Steuer oder die Steuer, die jetzt bezüglich Plastik eingeführt wird, dann müssen wir das Einstimmigkeitsprinzip wegbekommen, wenn wir wirklich mit einer 27er Gemeinschaft vorankommen wollen.
Jetzt sagen Sie das so schön, wir müssen nur diejenigen, die dann nicht mehr mitstimmen, die werden ja nicht ihrer eigenen Amputation zustimmen, um es jetzt mal drastisch auszudrücken.
Das ist das Schwierige, dass der Schritt dahin mit Einstimmigkeit passieren muss.
Richtig.
Das ist wahr. Deswegen muss man sich immer da Einzelpunkte herausnehmen. Im Vertrag von Lissabon gibt es eine sogenannte Passerelle, in dem viele Bereiche schon stehen, wo im Einzelpunkt man dann vorankommen kann. Und deswegen wird man es nicht schaffen, dass man generell das Einstimmigkeitsprinzip in diesen Bereichen von Steuern, von Haushalt, Finanzen beseitigt oder der Außenpolitik, das sind noch die Bereiche. Der große Rest ist ja heute schon Mehrheitsentscheidung. Aber dass man sehen muss, dass man an den Einzelpunkten deutlich macht, und der Kommission Juncker hatte dazu ja Vorschläge unterbreitet, dass man da den Sprung schafft. Nicht im Ganzen, sondern in den bestimmten Teilen. Beispielsweise bei binnenmarktrelevanten Steuern. Die Bemessungsgrundlagen für Besteuerung. Die Fragen, wie können große Internetkonzerne, die in Europa Wertschöpfung betreiben, hier auch Steuern zahlen? Und dass das nicht nur der europäische Mittelstand und die Arbeitnehmer machen. Hier ist doch, glaube ich, Einsicht notwendig, dass man hier etwas tut. Der Europäische Rat will ja hier auch Steuern einführen. Und hier muss man, glaube ich, den Sprung schaffen hinweg von der Einstimmigkeit.
Das war ein klares Plädoyer von Elmar Brok, dem Europapolitiker der CDU, heute Morgen im Deutschlandfunk. Herr Brok, danke für das Gespräch.
Ich danke auch.